Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Geschwister, liebe Gäste. Das ist schön, dass wir die Gelegenheit haben, heute Morgen Fortsetzung zu machen mit der Reihe der Sendschreiben, die wir seit einigen Wochen uns etwas näher anschauen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid fit, um jetzt zuzuhören und einiges aufzunehmen. Ich möchte noch mal ganz kurz die Liedstrophe einblenden, die wir eben gesungen haben. Das war ein kurzes Lied, das ist richtig, aber das ist auch ein Lied, was es in sich hat. Und ich habe das auch bewusst nochmal ausgewählt. Wir hatten es letzten Sonntag ja gesungen bei dem Thema, das Wolfgang Seid uns gehalten hat. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Das ist eigentlich immer dann, wenn wir ins Wort Gottes schauen. Weil Jesus ist die Wahrheit, Gott ist die Wahrheit und Gottes Wort ist Wahrheit. Und es ist das Licht, in das wir uns stellen, um uns selbst zu erkennen im Licht des Wortes Gottes. Und das soll auch heute Morgen der Fall sein. Und wir stellen dann sehr wahrscheinlich, also mir geht es jedenfalls so, viele Differenzen fest, also von meinem Leben zu dem, was in der Bibel beschrieben wird. Und ich merke irgendwie den Abstand, ich merke, dass ich da nicht rankomme. Und deshalb ist es so schön, dass das in dem Lied weitergeht, wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Und das ist das Wesen Gottes. Er möchte uns verändern, er will uns nicht verdammen, wir sind gerettet und er möchte uns verändern und umgestalten und dazu soll auch heute Morgen das Thema dienen, dass wir uns miteinander näher anschauen. Wir wollen Fortsetzung machen, wie gesagt, in dieser Reihe der Sendschreiben und ich möchte gerne mit euch heute Morgen das vorletzte Sendschreiben durchgehen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr ja schon mal die Offenbarung aufschlagen. Kapitel 3 ab Vers 7. Den Text werden wir gleich lesen. Offenbarung 3 ab Vers 7. Zunächst nochmal die Übersichtskarte, die ihr inzwischen kennt. Ihr seht hier die heutige Türkei, damals die römische Provinz Asia, wo diese sieben Ortschaften liegen, sieben Ortschaften, in denen jeweils eine christliche Gemeinde entstanden war. Zu vielen von diesen Orten wissen wir gar nicht so viel. Sie werden teilweise nur hier erwähnt im Buch der Offenbarung. Bei anderen, wie zum Beispiel Ephesus, haben wir mehr Informationen. Und Philadelphia, das ist der Ort, um den es heute geht, die Gemeinde, um die es heute geht. Auch dazu haben wir nicht viele Hintergrundinformationen. Die paar wenigen, die es gibt, die möchte ich euch gleich gerne weitergeben. Von der Insel Patmos aus, vor der Küste gelegen, hat der Apostel Johannes aus seiner Gefangenschaft, aus seinem Exil heraus diese Briefe, diese kurzen Briefe an die Gemeinden geschrieben. Und man kann sehr schön sehen hier, dass es eine Art Rundreise war von Ephesus über Smyrna, Pergamon nach Thyatira, Sardes, heute Philadelphia und nächstes Mal dann Laodicea. Also wie ein Rundparcours, den der Bote, der die Briefe überbracht hat, dann damals genommen hat. Und wir befinden uns also heute in Philadelphia. Wir lesen jetzt mal den Bibeltext zusammen, Offenbarung 3, ab Vers 7. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer bei dem bisherigen Sendschreiben zugehört hat und mit das verfolgt hat, der stellt auch hier in diesem Sendschreiben fest, dass es wieder einen sehr ähnlichen Aufbau gibt. Und ich möchte heute nicht näher darauf eingehen. Wir haben das öfter gesagt. Die Gliederung dieser kurzen Briefe ist sehr ähnlich. Und auch hier finden wir zu Beginn den Adressaten, den Absender, dann, was der Herr Jesus sieht in dieser Gemeinde. Er bringt das Gute, was er erkennt, hin und wieder in manchen Sendschreiben auch einen Tadel und einen Bußruf. Und auch die Aussage, wenn die Gemeinde nicht auf Gottes Wort hört, was dann geschehen würde. Und zum Schluss gibt es eine Belohnung, die Ankündigung einer Belohnung für die, die das Problem, was hier geschildert wird, überwinden. So ist es auch in diesem Sendschreiben. Aber zunächst mal schauen wir uns den Ort an, Philadelphia. Es gibt ein paar Informationen, die wir zusammentragen können. Zur Gemeinde an sich wissen wir nicht mehr als das, was hier geschrieben ist. Sie wird an keiner anderen Stelle erwähnt. Aber von der Ortschaft her können wir sagen, der Name Philadelphia bedeutet übersetzt Bruderliebe. Da werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Bruderliebe. Wir könnten mit Sicherheit auch sagen, geschwisterliche Liebe. Und diese Liebe, diese Bruderliebe war wohl auch eins der Geheimnisse dieser Gemeinde, die hier beschrieben wird. Und darin steckt auch ein großes Geheimnis in ausgeübter geschwisterlicher Liebe. Nachher mehr dazu. Die Ortschaft befindet sich ungefähr 120 Kilometer östlich von Smyrna, also östlich von der Küste im Landesinneren, im Mittelgebirge der heutigen Türkei. Über die Gemeindegründung wissen wir, wie gesagt, nichts. Manche nehmen an, dass es eine Gemeinde wäre, die Paulus auch gegründet hat, aber dazu fehlen uns die Informationen. Das ist auch letztendlich nicht wichtig. Festzustellen ist allerdings, dass diese Gemeinde in dem Sendschreiben hier, in diesem Brief, den sie erhält, keinen Tadel bekommt. Lediglich eine Ermahnung. In anderen Sendschreiben muss der Herr manches anprangern von dem, was nicht gut lief. Aber so wie auch im Sendschreiben an Smyrna finden wir hier keinen Tadel. Das fällt also auf. Überliefert ist aus der Geschichte heraus, dass diese Gemeinde, diese Ortschaft, also nicht nur die Gemeinde, sondern der ganze Ort, sich als letzte Stadt im Jahr 1390 noch gegen die Osmanen verteidigen konnte, als die gesamte heutige Türkei eben in das Islamische Reich damals eingegliedert wurde. Und diese Stadt hat sich also über Jahrzehnte noch halten können. Das ist ganz interessant. Und als Philadelphia fiel, befand sich das übrige Kleinasien schon seit ungefähr 50 Jahren unter osmanischer Herrschaft. Vielleicht ist der Hinweis, den wir am Ende dieses Sendschreibens finden, unter anderem auch darauf zu beziehen, dass Gott auch diese Gemeinde bewahrt hat, als Lohn für ihre Treue zum Herrn. Es könnte eine Möglichkeit sein auf einer Ebene. Ich möchte jetzt zunächst einmal auf diesen Namen zu sprechen kommen, Philadelphia. Hier seht ihr noch ein Foto, also von der heutigen Stadt in der Türkei gelegen. Es gibt eine Nachfolgestadt, aber die bietet eigentlich nicht viel, auch nicht viel an irgendwelchen Ruinen. Genau, ich habe es nur mal reingenommen, dass ihr es mal gesehen habt. Wir wollen uns mit der Bruderliebe beschäftigen, ganz kurz. Bruderliebe, das ist ja ein durchaus ein Thema im Neuen Testament, dass der Herr möchte, dass wir einander lieben als Kinder Gottes. Ich habe drei Bibelstellen rausgesucht, die uns etwas näher an dieses Thema heranführen. Es soll auch nur ein ganz kurzer Ausflug zu diesem Thema sein. In Römer 12, Vers 10 schreibt Paulus, dass die Bruderliebe oder die geschwisterliche Liebe herzlich sein soll. Das ist eins ihrer Wesenszüge. Also nicht pro forma, sondern wirklich von Herzen. Wir als Geschwister untereinander, als Kinder Gottes, sollen uns von Herzen gern haben. Das fällt uns nicht immer leicht, aber diese Bruderliebe ist eine Liebe, die uns der Herr schenken kann. Und wir sollten darum beten, vor allem vielleicht bei Geschwistern, die uns menschlich nicht so liegen, wo es vielleicht schon mal Spannungen gibt. Wir können den Herrn bitten, dass er uns diese herzliche, geschwisterliche Liebe schenkt. Nach Hebräer 13, Vers 1 soll sie bleiben, also dauerhaft sein, kein punktuelles Ereignis. Bruderliebe soll bleiben, egal in welchen Umständen wir uns befinden und egal wie der andere sich verhält. Wir wollen beten um diese geschwisterliche Liebe, die Bestand hat, auch wenn es Gegenwind gibt. Und Petrus schreibt in 1. Petrus 1, 22, die Bruderliebe soll ungeheuchelt sein. Also es bringt nichts, wenn wir einander etwas vormachen, wenn wir ein sonntägliches Grinsen auf unser Gesicht setzen und so tun, als ob. Ungeheuchelt bedeutet wirklich aus dem Herzen heraus, aus unserem Innersten heraus. Gott hasst Heuchelei. Das ist eins der Dinge, die er überhaupt nicht abkann. Und daran sollten wir immer wieder denken. Etwas, was wir nur vorspielen oder vormachen, das sollten wir lieber lassen. Also Bruderliebe, herzlich, bleibend, ungeheuchelt. Beschäftigt euch bitte doch mit diesen drei Bibelversen einmal, auch nach dieser Predigt, und denkt drüber nach, über diese Thematik. Jetzt steigen wir ein in den Text des Sendschreibens, den wir eben gelesen haben. Und wollen uns so Vers für Vers einmal durcharbeiten. Wir hatten gelesen, dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, und jetzt kommt der Absender dieses Briefes, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Heilig bedeutet rein, absolut rein. Gott, oder hier Jesus, ist heilig. Man konnte ihm keine Sünde nachweisen und wir wissen es, dass er der erste Mensch und der einzige Mensch war, der ohne Sünde lebte. Er war auch frei von der sogenannten Erbsünde, weil er der Sohn der Jungfrau Maria war. Er war heilig und ist heilig. Und jetzt zieht er diesen Schluss und gibt uns den Auftrag, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist die Anforderung an unser Leben. So schreibt es Petrus, seid heilig, denn ich bin heilig, so sagt es der Herr. Also heilig, das deutet uns an und macht uns klar, wer hier diesen Brief verfasst hat. Nicht nur damals an Philadelphia, sondern auch heute an uns. Er ist der Heilige. Das ist ein großer Abstand zu unserem Leben, aber wir haben diese Aufforderung ebenso, ein Leben in Heiligung, Heiligkeit zu führen. Wahrhaftig. Wir wissen vom Herrn Jesus, dass er die Wahrheit in Person ist. Weg, Wahrheit und Leben, so sagt er es von sich selber im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6. Die Wahrheit, der Wahrhaftige. Wahrhaftigkeit hat in unserer Gesellschaft keinen hohen Kurs mehr. Und es fällt schon auf, wenn Menschen wahrhaftig leben. Ist das nicht auch eine Chance für uns als Christen, dass wir Wahrhaftigkeit wirklich leben, nicht nur davon reden? Lasst es uns üben, wahrhaftig zu sein. In den praktischen Einzelheiten und Kleinigkeiten unseres Alltags. Wie lebe ich? Das habe ich mich gefragt. Wie wahrhaftig bin ich in dem, was ich sage und in dem, was ich tue? Vielleicht fängt es bei der Steuererklärung an und hört bei ganz anderen Dingen auf. Also Beispiele könnten wir wahrscheinlich genug konstruieren. Lebt wahrhaftig. Seid heilig. Das ist die Schlussfolgerung, die wir auch aus diesem Absender ziehen können. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. der den Schlüssel Davids hat. Das ist ein interessanter Ausdruck hier, eine interessante Formulierung. Aber wir finden sie noch einmal im Alten Testament. Und wer mag, kann ja mal den Propheten Jesaja aufschlagen. Dort wird dieser Begriff schon einmal gebraucht. Der Schlüssel Davids. Und wir sehen hier in diesem Vers, und ich zitiere aus Jesaja 22, Vers 22, ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schulter legen. Er wird öffnen und niemand wird schließen. Er wird schließen und niemand wird öffnen. Damals war es so, wenn ihr den Zusammenhang dieses Textes in Jesaja lest, dass Schebna, ein bisheriger Verwalter am Königshof, wegen seines Stolzes des Amtes enthoben wurde und Eliakim als neuer Verwalter eingesetzt wurde. Das ist eine ganz interessante Geschichte, könnt ihr dort mal nachlesen. Und Eliakim bekommt diesen Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter gelegt. Das war mit Sicherheit eine symbolische Handlung, wo er diesen Schlüssel überreicht bekam. Und mit dem Überreichen eines Schlüssels wird das Vertrauen zum Ausdruck gebracht, das man nun in diesen Verwalter hat. Er kann öffnen, niemand kann dann schließen. Und wenn er schließt, kann niemand öffnen, weil es eben nur diesen einen Schlüssel gibt. Der Schlüssel Davids. Und hier in der Offenbarung, im Schreiben an die Gemeinde in Philadelphia, wird dieser Begriff zitiert und der ganze Vers ist ja quasi ein Zitat aus Jesaja. Und es wird deutlich gemacht, dass Jesus Christus der ist, der diesen Schlüssel Davids hat. Und zwar den wahrhaftigen Schlüssel. Damals bei Schebna bzw. Eliakim, da war es eben ein Schlüssel, den man in Händen halten konnte, der also wahrscheinlich die Palasttüren öffnen konnte. Aber hier ist es die geistliche Übertragung. Jesus Christus hat alle Macht. Und er hat das volle Vertrauen von Gott. Er kann öffnen. Was er öffnen kann, das werden wir nachher sehen. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber er hat die Schlüsselgewalt. Das ist ja auch so ein Ausdruck, den wir auch in unserer Sprache kennen. Jeder Jude, der das hier gehört und gelesen hat, der wusste sofort, dass das ein Hinweis auf den Messias ist. Denn der Messias ist der, der diesen Schlüssel Davids hat. Er ist der, der alle Macht hat im Reich. David ist ja ein Synonym für das israelitische Großreich. David war der König von Israel, der immer wieder zitiert wird und als Beispiel genommen wird. Und wer den Schlüssel des Hauses Davids hat, der hat die Macht und der hat das Vertrauen. Wenn Gott etwas öffnet, wenn Gott etwas schließt, dann kann niemand etwas daran hindern. Er hat alles in seiner Hand. Das ist der Absender dieses Briefes. Und das müssen wir uns einfach nochmal vergegenwärtigen. Heute Morgen schreibt der Herr, der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, dir einen Brief. Lasst uns diesen Brief so lesen, als dass er wirklich persönlich an uns gerichtet ist. Und ich bin davon überzeugt, er ist es. Neben der Bedeutung für damals, für die Gemeinde in Philadelphia, möchte der Herr uns ganz persönlich ansprechen. Wie fängt seine Botschaft an? Mit einer sehr schönen Aussage in Vers 8. Ich kenne deine Werke. So sagt der Herr Jesus. Ich kenne deine Werke. Ein ganz kurzer Satz. Nur 4 Wörter. Und da steckt so viel drin, was uns einfach froh machen kann. Er kennt dich und mich. Ich kenne dich, so sagt er. Er kennt uns durch und durch. Er kennt uns sogar besser, als wir uns selber kennen. Nun, das ist auf der einen Seite wirklich eine schöne Tatsache. Wir brauchen dem Herrn auch nichts vorzumachen. Er kennt uns durch und durch. Auf der anderen Seite erschrickt mich das persönlich hin und wieder, wenn ich weiß, er kennt mich wirklich. Menschen, also dir und anderen, kann ich etwas vormachen, dem Herrn nicht. Und das hat wieder was mit der Wahrhaftigkeit zu tun. Lasst uns wirklich wahrhaftig leben, dass wir nicht anderen irgendwas vormachen. Der Herr kennt uns. Nun, das ist beruhigend. Schön zu wissen, dass es jemanden gibt, der uns durch und durch kennt. Auch in Situationen, wo wir uns selbst schon mal nicht mehr kennen. Kennst du das auch? Situationen, wo du dich vielleicht fragst, warum reagiere ich jetzt so? Warum sind meine Gefühle so und so? Der Herr kennt dich. Es ist so beruhigend. Und wenn du weißt, dass der Herr Gutes vorhat mit dir, dann ist es doch eine super Voraussetzung, dass er dich durch und durch kennt. Ich kenne deine Werke. Interessant, dass der Herr hier Bezug drauf nimmt, dass er sagt, ja, das, was du tust für mich, das sehe ich. Das kenne ich. Und ich habe mich spontan gefragt, welche Werke kennt der Herr bei mir in meinem Leben? Was tue ich für den Herrn? Vielleicht stellst du dir die Frage auch heute Morgen. Was würde der Herr sagen, wenn er sagt, ich kenne deine Werke? Was würde er sehen? Was könnte er aufzählen? Ich möchte mich gern dem Herrn zur Verfügung stellen und würde mich sehr freuen, wenn du auch diesen Wunsch fasst, vielleicht heute Morgen auch ganz neu, dass wenn der Herr sagt, ich kenne deine Werke, dass wir uns dann wirklich freuen können. Und dann sagt er in der nächsten Aussage, oder vielleicht noch ein kurzer Einschub, wenn du dich fragst, was kann ich denn für den Herrn tun? Da gibt es einen schönen Tipp. In Epheser 2, Vers 10, da formuliert Paulus das so, wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen leben sollen. Also diese guten Werke, die der Herr kennt und die wir doch gerne tun würden für ihn, die hat Gott vorher schon vorbereitet. Das ist so ein kleines Geheimnis. Manchmal fragen wir uns ja, was kann ich denn machen, was kann ich denn tun? Versuchen dann das eine und das andere und verrennen uns vielleicht auf mancher Strecke. Wir sollten den Herrn fragen, was hast du vorbereitet? Was möchtest du, dass ich darin leben soll, dass ich das tun soll? Das finde ich auch sehr beruhigend und möchte dir das auch mitgeben zu diesem Thema, ich kenne deine Werke. Aber jetzt komme ich auf den nächsten Satz zu sprechen, wo der Herr Jesus sagt zu den Christen in Philadelphia, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Nun, das nimmt natürlich Bezug auf die Aussage davor, diese Werke, die er vorbereitet hat, diese geöffnete Tür. Das nimmt natürlich auch Bezug auf den Schlüssel Davids, die geöffnete Tür. Also das, was der Herr vorbereitet hat, diesen Schlüssel, den er selber gegeben hat und diese Türen, die er öffnet. Und es ist wirklich so, wenn Gott eine Tür öffnet, niemand kann sie schließen. Da können die Menschen noch so versuchen, was sie wollen. Wenn Gott eine Tür öffnet, dann ist sie offen und niemand kann sie schließen. Diese Aussage, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die kann man auch so übersetzen. Ich habe diese geöffnete Tür gegeben und es bleibt auch so. Also diese Formulierung, die niemand schließen kann, man könnte auch sagen, und das bleibt auch so. Eine sehr definitive Aussage. Christus ist der Souverän. Niemand kann diese Tür schließen. Das gilt ja auch für uns als Gemeinde. Das gilt auch für dein eigenes Leben, für euch als Familien. Wenn Gott euch eine Tür öffnet, kann sie niemand schließen. Ist das nicht beruhigend, so einen Gott zu haben? Es bleibt so. Keiner kann etwas ändern an dem, was Gott tut. Für die Gemeinde in Philadelphia können wir uns gut vorstellen, dass diese Aussage eine Metapher ist auf die Gelegenheit zum missionarischen Dienst. Also zu dem Wunsch, das Evangelium weiterzutragen und auch zu der Möglichkeit zu evangelisieren unter den Menschen in und um Philadelphia herum. Eine ähnliche Formulierung finden wir in Apostelgeschichte 14. Dort heißt es in Vers 27, als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet habe. Wieder so eine geöffnete Tür. Also der Herr öffnet Türen. Hier in Apostelgeschichte war es, dass die Nicht-Juden jetzt auch zu Gott kommen konnten. Das Evangelium gilt für alle, nicht nur für die Juden. Und diese Tür hat Gott geöffnet. Die Tür des Glaubens. Vielleicht war es in Philadelphia so, dass diese Tür weit offen stand, dass ihre evangelistischen Tätigkeiten und ihre Wünsche, Menschen für den Herrn zu gewinnen, Erfolg hatten, weil Gott eine Tür geöffnet hat. Ich habe mir so gedacht, wir sind manchmal traurig darüber, also ich bin es jedenfalls, dass so wenig Menschen zum Glauben kommen, auch in Refrath. Vielleicht sollten wir neu beten, dass der Herr die Tür öffnet, weil er den Schlüssel hat. Vielleicht sollten wir neu ihn bitten, dass er diese Türen öffnet für das Evangelium, ähnlich wie hier in der Apostelgeschichte, dass er die Tür des Glaubens öffnet und dann wird sie niemand schließen können. Und selbst mit der kleinen Kraft, dieser Satz geht weiter, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet, selbst mit dieser kleinen Kraft, die hier erwähnt wird, war diese Tür offen. Es war ja nicht ihr Verdienst als Gemeinde, sondern Gott hatte die Tür geöffnet. Und diese Kraft, die sie hatten, diese kleine Kraft, die hätte auch nie ausgereicht, um Türen irgendwie einzurennen, wenn Gott sie nicht vorher öffnet. Denn du hast eine kleine Kraft. Das musste selbst ein Apostel Paulus lernen, dass nicht die Stärke vor Gott zählt, als er das in 2. Korinther 12 so beschreibt und in Vers 9 diese Aussage des Herrn dann bringt, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das ist das Geheimnis Gottes. Nicht der, der sich stark vorkommt, nicht der, der meint, alles selber hinzukriegen, weil er ja so toll ist, nicht der hat Erfolg im Reich Gottes, sondern der mit der kleinen Kraft, die er Gott zur Verfügung stellt, und diese Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Wahrscheinlich funktioniert es überhaupt nicht, dass Menschen, die irgendwie ihre eigenen Kräfte einbringen und meinen, sie wären, wer weiß was, dass die was bewirken im Reich Gottes. Sondern echtes Leben aus Gott entsteht da, wo diese Kraft, diese kleine Kraft oder auch die Kraft vom Herrn in Schwachheit zur Vollendung kommt. Nun, trotz einer nur kleinen Kraft hatten sie das Wort oder mein Wort bewahrt, so sagt es der Herr. Etwas bewahren, das heißt ja so viel wie dran festhalten. Obwohl drumherum alles anders handelt, denkt und reagiert. Und so war es in Philadelphia. Du hast mein Wort bewahrt. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo das Wort Gottes angegriffen wird wie nie zuvor. Das Feld der Bibelkritik ist so breit und es klingt so interessant. Und manches klingt so weise, aber es sind frontale Angriffe auf die Wahrheit des Wortes Gottes. Deshalb lasst uns wirklich vorsichtig sein. Lasst uns das Wort so nehmen, wie wir es haben und nicht dran rumdeuteln. Nicht versuchen, etwas irgendwie in die Zeit hinein auszulegen oder anzupassen an die gesellschaftlichen Umstände und Denkweisen. Diese Formulierung, mein Wort bewahrt, das ist die biblische Ausdrucksweise. Wir könnten auch sagen, dem Wort Gottes gehorsam sein. Du bist meinem Wort gehorsam geblieben. Ja, wie ist das mit unbequemen Bibelstellen? Mit Aussagen, die wir ja uns kaum noch trauen zu sagen, auch in unserer Zeit heute. Wir könnten jetzt manche Themengebiete aufzählen. Wie ist es damit? Wie gehen wir damit um? Fragen der Gemeinde, Fragen der Ethik, Fragen der Moral, Fragen der persönlichen Lebensführung. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass Gott sein Wort so gegeben hat, dass wir es verstehen können, ohne Theologie studiert zu haben, ohne die alten Sprachen studiert zu haben, sondern dass wir die Bibel, die wir haben, einfach so nehmen können, wie wir sie in Händen halten. Und da fahren wir am besten mit. Bitte, liebe Geschwister, lasst uns das Wort bewahren, so wie es hier von der Gemeinde in Philadelphia gesagt wird. Und die Auflistung geht ja weiter. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Den Namen nicht verleugnet. Der Name Jesus, um den geht es hier. Ja, in der Schule, am Arbeitsplatz, bei den Nachbarn. Wie verhalten wir uns da mit dem Namen Jesus? Damals bedeutete es unter Umständen mehr als bei uns heute. Wir leben in einem Land, wir sind so privilegiert, wir können von Jesus reden und ernten vielleicht ein bisschen Spott oder mildes Lächeln, aber in anderen Ländern werden Christen verfolgt, wenn sie den Namen Jesus in den Mund nehmen oder gar verkünden, müssen sie damit rechnen, verhaftet zu werden, Nachteile zu haben, vielleicht sogar getötet zu werden. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Wir wissen nicht genau, wie die Situation in Philadelphia war, aber dadurch, dass Gott es hier so hervorhebt, können wir eigentlich davon ausgehen, dass es nicht so einfach war wie bei uns hier, dass sie den Namen Jesus nicht verleugnet haben. Das ist ein großes Lob. Lasst uns nicht feige zurückstehen, wenn es darum geht, den Namen Jesus zu bekennen. Denn der Name Jesus macht den Unterschied. Wisst ihr, von Gott reden viele. Und von Gott zu reden, das erregt auch keinen Anstoß. Hast du das schon mal festgestellt? Von Gott kannst du reden. Irgendwas Höheres wird es schon geben. Ja, das ist dann so die Antwort. Da regt sich keiner auf. Aber wenn du von Jesus redest, da ist die Trennung da. Weil im Namen Jesus ist das Heil. In seinem Namen ist Rettung. Und es ist kein anderer Name unter dem Himmel, der den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. So sagt es Petrus in seiner Rede. Es gibt nur diesen einen Namen. Den haben sie nicht verleugnet. Lasst uns davon lernen. Lasst uns das zum Vorbild nehmen, was hier aufgezählt wird von den Christen in Philadelphia. Nun, und dann gibt es diese Aussage in Vers 9. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Das hört sich zunächst einmal ein bisschen seltsam an. Was ist hier gemeint? Was für Leute waren das? Was ist die Synagoge des Satans, die hier erwähnt werden in Philadelphia? Nun, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass es eben Juden waren in Philadelphia, die sich gegen die Christen gestellt hatten. Davon finden wir ja manche Berichte auch in der Apostelgeschichte, wo wir das sehen können. Aber sie sind in Gottes Augen nicht echte Juden, also nicht echt aus dem Volk Gottes, sondern sie sind damit, dass sie das Evangelium ablehnen, wahrscheinlich sogar bekämpfen, Anhänger Satans. Und damit ist die Synagoge, in die sie pro forma gehen oder zu der sie sich dazu zählen, die jüdische Synagoge, auch eine Synagoge des Satans. Versteht ihr, was hier gemeint ist? Also es werden die Leute angeprangert, die sich gegen das Evangelium stellen und aktiv dagegen kämpfen. Ich denke, man kann es so sehen, dass das hier gemeint ist. Vielleicht ist es auch eine Übertragung und es waren sogenannte Scheinchristen, also solche, die sich vielleicht sogar Christen nannten, aber es im Herzen nicht sind. Auch das wäre eine Möglichkeit, dass es diese Leute sind, die letztendlich eben lügen. Die also nicht die Wahrheit sagen, weil Satan der Vater der Lüge ist. So sagt es der Herr in Johannes 8, Vers 44. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Im Gegensatz wieder, hier schlägt man den Bogen wieder auf die Einleitung in diesem Schreiben, Christus als der Wahrhaftige. Ihr merkt, wie das so zusammenhängt und ineinander greift. Jedenfalls hatte der Herr Jesus vor, dass diese Leute, die sich jetzt noch gegen das Evangelium stellen, dass sie zu dem Punkt kommen werden, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Das ist die Verheißung, die die Christen hier in Philadelphia vom Herrn bekommen. Ich werde sie dahin bringen, dass sie sich niederwerfen. Das hat mir mal wieder gezeigt, das Ende zählt. Nicht das, was momentan passiert. Und wir sehen so viel Gottlosigkeit auch in unserer Gesellschaft, wahrscheinlich sogar in unserer Nachbarschaft mit Menschen, mit denen wir es zu tun haben, die sich mit Worten inzwischen immer aggressiver gegen die Botschaft der Bibel und das Evangelium wenden. Und wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, wann auch andere Dinge folgen werden. Aber das Ende zählt. Deshalb lasst uns keine Angst haben, Und das möchten wir auch den Christen zurufen, damals in Philadelphia. Und das können uns die Christen vorleben, die heute unter solchen Situationen zu leiden haben. Der Blick auf das Ende, der Blick auf die Hoffnung, die wir haben und der Blick auf den Sieg des Herrn. Nochmal, er hat den Schlüssel Davids in der Hand. Und das, was er zulässt, das hat einen Sinn. Und er lenkt unseren Blick auf das Ende hin. Es wird der Tag kommen, wo sich alles niederwirft, letztlich vor Jesus. Vielleicht war es auch eine konkrete Verheißung für die Christen in Philadelphia damals. Also solche, die jetzt Satan dienen, werden von Gott dazu gezwungen werden, ihn anzuerkennen. Wir können vermuten, dass damit allerdings keine echte innere Umkehr gemeint ist, sondern sie werden ja dahin gebracht. Ja, sie werden von Gott gezwungen, sich niederzuwerfen. Das tun sie nicht aus sich heraus, sondern diese Feinde des Evangeliums, sie werden irgendwann anerkennen müssen, jawohl, Christus ist Herr, aber das wird ihnen nicht zur Errettung dienen. In Philipper 2, Vers 10 wird eine ähnliche Formulierung gebraucht, in diesem Text, den wir auch hin und wieder sonntagmorgens mal lesen, wo von der Erniedrigung des Herrn Jesus geschrieben ist, ab Vers 5, und wo dann nachher aufgezählt wird, dass Gott ihn hoch erhoben hat. Und was darin gipfelt, dass dann jedes Knie sich beugen wird vor Christus. Aber nicht aus Überzeugung, sondern weil es gar nicht anders geht. Sie werden anerkennen müssen, Christus ist Herr, Christus ist König, aber in diesem Fall wird ihnen das nicht helfen. Hier ist es so, dass es eine ganz starke Ermutigung war für die Christen in Philadelphia, dass diese Leute, die sich in die Synagogen, ja vielleicht sogar in die Gemeinden eingeschlichen hatten, die dem Namen nach vielleicht sogar dazu gehörten, sich aber aktiv dagegen wandten, dass sie den Tag erleben werden, wo Gott das richten wird und wo alle erkennen, dass ich dich geliebt habe. Das ist wieder so eine schöne Formulierung hier am Ende dieses negativen und dunklen Satzes. So kommt es mir zumindest vor, so ein helles Licht, dass ich dich geliebt habe. Ist das nicht wunderbar? Der Herr Jesus liebt uns. Und das bleibt bestehen. Das bleibt bestehen bis ans Ende. In Vers 10 kommt das Wörtchen weil. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Also das Ganze wird geschehen, dieses Niederwerfen gezwungenermaßen der Feinde des Evangeliums, letztlich vor Christus, das wird geschehen, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast. Das ist die Begründung. Also die Treue der Christen in Philadelphia führt zu dem Handeln Gottes an den Feinden des Evangeliums. Das Wort Herrn gebrauchen wir heute kaum noch in unserer Sprache. Wir würden irgendwie formulieren, weil sie dran geblieben sind, weil sie treu geblieben sind, irgendwie in dieser Weise. Aber harren heißt eben aushalten, festhalten. Es gibt gar kein Synonym irgendwie in einem Begriff dafür. Also das Wort vom Harren auf mich. Diese Menschen, diese Christen in Philadelphia, sie haben treu am Wort Gottes festgehalten. Sie haben treu an Jesus festgehalten. Und es waren Leute, die in Zeiten der Bedrängnis, gerade in diesen Zeiten, dem Herrn treu geblieben waren. Und sie erhalten eben eine ganz besondere Verheißung. Man kann diesen Satz, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, wohl auch noch anders übersetzen. Dann würde es heißen, weil du das Wort von meinem Ausharren bewahrt hast. Ist wohl vom Griechischen genauso möglich. Und das würde bedeuten, der Hinweis auf die Leiden des Christus und sein Ausharren, sein Dranbleiben, ja? Also diese Botschaft, die haben sie bewahrt. Das ist auch ein schöner Aspekt dieses Verses hier. Beides ist möglich, beides steckt voller Tiefe und hat seine Aussage auch für unser Leben. Fest steht, dass die Christen in Philadelphia dranblieben.
Sie hatten Christus als ihr Vorbild und bewahrten sein Wort. Und weil sie das taten, deswegen werde auch ich dich bewahren, sagt der Herr, vor der Stunde der Versuchung, die über den Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Also deswegen, weil du das getan hast, weil du mir treu bist, weil du treu an mein Wort dich hältst, deswegen werde auch ich. Also diesen Zusammenhang, den wollen wir einfach sehen. Und der Herr belohnt es. Der Herr belohnt es, wenn du treu zum Wort Gottes stehst, wenn du treu festhältst an seinem Namen. Ja, was kommt auf uns zu? Damals war es mit Sicherheit auf der ersten Ebene eine Verheißung für die Gemeinde in Philadelphia, die Stunde der Versuchung, die vielfach möglich ist. Man kann sich da alles Mögliche vorstellen, ob es der Kaiserkult war, ob es die Vielgötterei war, ob es später dann, das was ich eben sagte, die Eroberung war durch islamische Kämpfer oder was es sein mag. Solche Dinge sind sicher auch möglich in der Auslegung. Aber ich glaube, dass auch hier eine zweite Ebene enthalten ist und dass die auch uns betrifft, dass der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Wir haben auch diese Stunde der Versuchung, die noch kommen wird. Aber wenn der Herr hier sagt, ich werde dich bewahren davor, dann heißt es ja, dass man nicht in diese Stunde der Versuchung hinein muss. Das heißt nicht, ich werde dich bewahren in der Stunde der Versuchung, sondern vor der Stunde. Was kommt auf uns zu? Wir haben uns am letzten Freitag in der Jugend mit dem Thema Endzeit beschäftigt in einer zweiten Jugendstunde und haben gesehen, was in der Offenbarung beschrieben wird. Die Gerichte Gottes, die über diese Erde kommen werden, und die Schilderung dieser Gerichte beginnt ja nur kurz nach diesen Sendschreiben hier im gleichen Buch der Bibel. Furchtbare Gerichte, die Gott über die Erde schicken wird, und diese Stunde der Versuchung, die hier gemeint ist, kann durchaus auch darauf Bezug nehmen. Vor allem, da sie über den ganzen Erdkreis, also über die ganze Erde kommen wird. Das ist ja schon eine sehr starke Formulierung, die hier gebraucht wird. Das heißt also nicht, dass dies nur in Philadelphia geschehen würde oder nur in der Provinz Asia. Nein, eine Versuchung, die über die ganze Erde kommen wird. Um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Also, Christus wird, egal welche Auslegung wir jetzt bevorzugen oder nehmen hier, in jeder Situation, Christus wird die treuen Christen besonders schützen und bewahren. Also die Gläubigen in Philadelphia, sie wussten, wir kommen nicht in diese Drangsal, in diese Trübsalzeit hinein. Und so dürfen wir das auch wissen. Es gibt so viele Hinweise in der Schrift und wir haben uns auch am Donnerstag ausführlich damit beschäftigt und einfach mal zusammengetragen, welche Bibelstellen davon reden, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir nicht in diese Trübsalz- oder Drangsalzzeit hinein müssen. Es würde jetzt zu weit führen, das im Einzelnen auszuführen. Wer mag, der kann mir gerne Bescheid sagen und ich lasse euch mal eine Folie zukommen, wo viele Bibelstellen aufgelistet sind, die das sehr deutlich zum Ausdruck bringen, dass der Herr die Gemeinde evakuieren wird, bevor die Gerichte hier über die Erde kommen. Er wird seine Braut, der Herr Jesus wird seine Braut zur Hochzeit holen und bevor die Strafen Gottes über die Erde kommen, wird dieser Zeitpunkt der Entrückung sein, wie die Bibel das nennt, also dass wir von Christus zu ihm geholt werden in den Himmel. Und Paulus sagt, ermuntert euch nun mit diesen Worten, wenn er von der Entrückung spricht. In 1. Thessalonicher 4 führt er das ja aus und auch einige Verse davor noch, was es mit der Entrückung auf sich hat. An keiner Stelle redet er davon, dass wir vorher durch die Trübsal müssten oder durch die Drangsal, sondern er sagt sogar, ermuntert euch damit. Es ist ein Thema, was uns einfach froh machen kann. Und ich möchte unseren Blick auch heute Morgen auf diesen Zeitpunkt ganz neu richten. Der Herr Jesus wird wiederkommen. Und wenn wir so beobachten, was in unserer Welt geschieht, in dieser globalisierten Welt, und es ist ja gar kein Problem mehr, sich den ganzen Erdkreis vorzustellen und dass etwas wirklich global geschieht, dann möchten wir doch meinen, dass dieser Zeitpunkt wirklich nahe gerückt ist. Ermuntert euch mit diesen Worten. Und so geht es auch in Vers 11 weiter. Der Herr Jesus sagt, ich komme bald. Ich komme bald. Wieder so ein kurzer Satz, diesmal sogar nur drei Wörter. Ich komme bald, sagt der Herr. Das ist sein Versprechen. Und wisst ihr, ich habe so darüber nachgedacht, wenn der Herr das uns sagt heute Morgen, ich komme bald, was bedeutet das für unser Leben? Was bedeutet das für dein Leben? Stell dir einfach mal diese Frage. Was würdest du jetzt konkret ändern, wenn du wüsstest, definitiv, Jesus kommt in diesem Jahr wieder, irgendwann in diesem Jahr? Würdest du etwas ändern? Würde sich unser Verhalten verändern? Wie würden wir leben? Und wisst ihr, wenn der Herr sagt, ich komme bald, er wird seine Verheißung wahr machen. Er wird seine Verheißung wahr machen. Auch die im Vers davor, ja, dass er uns vor der Versuchung über den ganzen Erdkreis retten wird. Indem er wiederkommt, wird er diese Verheißung wahr machen. Und sein Versprechen, ich komme bald, das wird er genauso wahr machen. Und wenn es damals schon hieß, bald, was heißt es dann heute? In der Schrift wird öfter ein Beispiel benutzt. Es wird gerade in Bezug auf diese ewigen Dinge der Zukunft gebraucht, dass etwas geschieht wie ein Dieb in der Nacht. Also wie etwas, was unerwartet geschieht, ganz plötzlich. Lasst uns bereit sein und lasst uns die Zeit nutzen, die wir noch haben. Nun natürlich, wir wissen nicht, ob der Herr in diesem Jahr wiederkommt. Aber eins können wir sagen, diese Aussage bald ist doch heute viel, viel näher als damals noch. Und wenn wir die Bibel richtig verstehen, dann muss sich nichts mehr erfüllen von den Voraussagen, die der Herr gemacht hat, dass er kommen kann. Bis auf das eine, dass der Letzte, den Gott auserwählt hat, errettet zu werden, zum Glauben kommt. Diese sogenannte Vollzahl der Nationen, die Paulus im Römerbrief erwähnt. Und wenn die erfüllt ist, wenn der Letzte, den Gott dazu bestimmt hat, errettet zu werden, zum Glauben gekommen ist, dann wird der Vater den Sohn senden. Dann darf der Sohn seine Braut, die Gemeinde, heimholen. Und das ist das, was wir erwarten als Christen. Das ist das nächste Ereignis, was wir erwarten. Deshalb lasst uns bereit sein. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Das ist die Ermahnung, die einzige Ermahnung in diesem kurzen Brief an die Christen dort. Ich sagte schon, sie haben keinen Tadel zu hören. Der Herr scheint diese Gemeinde wirklich so zu bewerten, dass er sagt, ja, jetzt hast du nur noch eine Aufgabe, halte fest, was du hast. Bitte, es ist nicht selbstverständlich, dass man das, was man hat, behält. Man kann Dinge auch verlieren. Deine Position zum Wort Gottes, und ich könnte dir ein paar Beispiele erzählen von Christen, mit denen man unterwegs war über lange Wegstrecken, die so feststanden im Glauben und das Wort Gottes so treu geachtet haben. Und plötzlich haben sich Dinge geändert im Leben und man fragt sich, sind es noch die gleichen? Also es ist nicht selbstverständlich, dass wir das, was wir haben, auch morgen noch haben. Deshalb sagt der Herr, halte fest. Arbeite daran. Es ist nicht selbstverständlich. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wir haben etwas. Wir haben etwas, was wir festhalten können. Und dann habe ich mich gefragt, haben wir wirklich etwas? Habe ich etwas, was sich lohnt, festzuhalten? Bitte stell dir diese Fragen auch. Was hast du, wo der Herr sagt, halte es fest? Wenn du feststellst, da ist nicht so viel, dann nimm dir Dinge ganz neu vor. und gerade in Bezug auf sein Wort, auf die Bibel, dieses Wort zu bewahren, dieses Wort stehen zu lassen, nicht zu verändern. Nimm das in deine Hand und halte es fest. Festhalten ist etwas Aktives. Das ist eine Aufforderung, ja. Das passiert nicht von selbst. Man kann es verlieren. Es bedeutet aber nicht, etwas zu konservieren. Das wäre ein falsches Verständnis, dass man sagt, ja, was seit 100 Jahren so ist, das bleibt auch die nächsten 100 Jahre so. Also nicht etwas zu konservieren, wo man nicht mehr dran rühren darf. Es ist uns auch als Älteste so wichtig, dass wir in unserer Gemeinde in die Bibel schauen und Dinge auch an der Schrift prüfen. Dass wir uns gegenseitig im Gespräch immer wieder fragen, was bedeutet das? Und nicht nur, weil vielleicht unsere Urgroßväter schon etwas getan haben, deshalb ist es gut, sondern weil es in der Schrift steht, wenn es so drin steht. Und deswegen wollen wir in die Bibel schauen und Dinge prüfen. Und wir müssen auch bereit sein, Dinge zu verändern, selbstverständlich, wenn die Schrift es uns anders sagt. Aber das festzuhalten, was wir haben, so wie der Herr das hier meint, das ist so etwas Wichtiges. Das bedeutet nicht stehen zu bleiben. Lasst es uns richtig verstehen, ja? Das Festhalten ist kein Stillstand. Nein, es ist ein dynamisches Vorangehen anhand und mit und in der Bibel. Sonst kommen wir dahin, dass wir solchen gleichen, die mit Erreichten zufrieden sind und sagen, ja, so kann es jetzt bleiben bis zur Entrückung oder bis ich sterbe. Und nach meinem Tod könnt ihr ja alles ändern. Nein, das ist die falsche Einstellung. Lasst uns wirklich in die Bibel schauen. Das muss unser Maßstab sein. Und dann können wir uns zurufen, halte fest, was du hast, so wie es der Herr hier tut. Damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Der Siegeskranz, das war den Menschen damals ja viel gegenwärtiger als uns. Das war quasi eine Belohnung. Im Sport gab es den Siegeskranz, da gibt's heute eine Medaille oder einen Pokal. Der Herrscher hatte einen Siegeskranz, also wer irgendwo in Amt und Würden war, da gibt's heute vielleicht so diese Bürgermeisterkette, die man umlegt oder irgendwas anderes. Damals war es dieser Siegeskranz, also ein Zeichen, etwas erreicht zu haben, ein Lohn für die Mühe, die davor stand. Und darum geht es auch hier. Es geht nicht ums ewige Leben hier. Das ist überhaupt nicht die Frage, ja, dass wir das nicht verwechseln. Halte fest, was du hast. Sondern es geht hier um den Lohn, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wir wissen, Paulus beschreibt das, dass wir als Christen nach der Entrückung vor diesen Richterstuhl des Christus gestellt werden, wo es um den Lohn gehen wird. Da geht es nicht um eine Verurteilung zum Tod, nein, wir haben das Leben in Christus, sondern dieser Richterstuhl, 1. Korinther 3 wird es beschrieben, der wird ja auch deswegen der Preisrichterstuhl genannt. Also es geht um Lohn, Lohn für die Treue, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Der Herr möchte dich belohnen. Deine Treue wird Lohn erhalten. Ich finde, das ist ein ganz enormer Anreiz auch für uns als Christen. Es wird Lohn geben. Und es bleibt nichts, was du für Christus tust, mit der richtigen Herzenseinstellung. Nichts davon bleibt unbelohnt oder unbeachtet vom Herrn. Das Sendschreiben schließt mit einer Formulierung, die immer wieder vorkommt in diesen Sendschreiben. Wer überwindet? Und das bezieht sich ja immer auf die Verse davor. Also wer das überwindet, was zuvor beschrieben wird, seien es die Tadel in den anderen Sendschreiben oder sei es hier die Ermahnung oder das Thema, das Wort Gottes zu behalten und zu bewahren, wer das tut, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Nun, was bedeutet das? Das Überwinden zunächst ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Hier wirst du persönlich angesprochen. Also bleib dran, halte fest, überwinde diese Problematik in deinem Leben, in deinem Glaubensleben. Und dann wird Gott oder der Herr Jesus dich zu einer Säule im Tempel machen. Das ist natürlich ein Bild hier an dieser Stelle und es ist eine Auszeichnung. Die Säulen, Wir wissen, am Tempel gab es zwei Säulen am Eingang. Die waren ziemlich groß, die waren gut sichtbar. Und es war eine wichtige Stelle im Tempel. Sie hatten auch ihre Bedeutung, diese Säulen, da können wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber die Säule war das Erste, was sichtbar war am Tempelgebäude, wenn man also in diesen Vorhof gegangen war. Eine Säule ist etwas, was trägt. Es ist Verantwortung damit verbunden. Eine Auszeichnung. Also wer überwindet, den wird Gott belohnen und auszeichnen. Das ist dieses Privileg. Und wenn wir uns überlegen, im Tempel meines Gottes, sagt der Herr, ja, was ist das für eine Auszeichnung? Dass wir stehen dürfen im Haus Gottes. Also ich finde das ganz enorm, was hier beschrieben wird. Und was uns einmal erwartet, was die erwartet, die dem Herrn treu sind und sein Wort treu festhalten. Und es geht ja noch weiter, er wird nie mehr hinausgehen. Das heißt, es ist die ewige Gemeinschaft mit ihm, die uns hier erwartet. Die ewige Gemeinschaft. Und es geht noch weiter. Ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wisst ihr, die Namen haben in der Bibel ja eine viel höhere Bedeutung als in unserer Kultur. Ein Name, das ist die Identifikation mit einer Persönlichkeit. Ein Name drückt viel mehr aus, als wir das heute kennen. Und hier wird von dem Namen meines Gottes gesprochen, von dem Namen der Stadt meines Gottes und von meinem neuen Namen, sagt der Herr Jesus. Also Namen an drei Stellen hier und wir könnten jetzt zu jedem dieser Namen eine ganze Menge sagen, aber das würde viel zu weit führen, die Zeit fehlt. Deshalb möchte ich euch einfach auf eine Sache hinweisen. Der Herr Jesus spricht hier von seinem neuen Namen. Das ist interessant. Und ich gebe dir einfach mal die kleine Aufgabe, wenn du magst, forsche mal im Neuen Testament nach dem neuen Namen des Herrn Jesus. Du wirst ein paar Sachen finden. Ein Tipp, Philipper 2, dort kannst du nachlesen, auch dort wird von dem Namen, von dem neuen Namen Jesu gesprochen. Und es scheint so zu sein, dass der Herr Jesus einen neuen Namen erhalten hat von Gott, als Lohn für seinen Gehorsam auf Golgatha. Eine zweite Stelle nenne ich dir mal Epheser 1, Vers 21. Dort heißt es, über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Dieser herrliche Name des Siegers Jesus. Also, mal eine kleine Aufgabe. Forsch mal, es gibt noch mehr Stellen, drei oder vier insgesamt, die von diesem neuen Namen Jesu sprechen. Das ist ein ganz interessantes Thema. Es scheint fast so zu sein, oder ich glaube es persönlich, dass der Herr Jesus einen neuen Namen hat, den nur er kennt und der Vater. Und mit diesem neuen Namen werden wir einmal bezeichnet. Ja, er wird sie auf ihn schreiben. Und das bedeutet eine totale Identifikation. Das ist nicht irgendetwas, sondern Christus identifiziert sich mit seinem neuen Namen, mit den Seinen, mit denen, die an ihn glauben. Und ich glaube, das ist mit die höchste Auszeichnung, die uns in der Bibel gezeigt wird, für die, die dem Herrn Jesus nachfolgen. Was muss das sein? Warum macht der Herr das mit uns? Wer sind wir schon? Und doch sind wir erkauft durch sein Blut. Erkauft durch sein Opfer auf Golgatha. Und deshalb bekommen wir hier einen Einblick in etwas, was, glaube ich, noch ein Stück verborgen ist, aber was irgendwie, ja, was ein ziemlich cooler Ausblick in die Zukunft ist. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So enden diese Sendschreiben mit dieser Aufforderung, wir können Ohren haben, ohne zu hören, aber unsere Ohren sollen wir einsetzen, um zu hören. Das ist der Sinn dessen. Das ist ein Vorwurf, den der Jesus auch den Juden öfter machte. Ihr habt Ohren, aber ihr hört nicht richtig hin. Deshalb lasst uns richtig hinhören, auch heute Morgen, auf das, was der Geist, also der Heilige Geist, den Gemeinden und dir persönlich sagen möchte. Das ist die Botschaft, auch heute Morgen, wie wir in diesem Sendschreiben mitnehmen wollen. möge der Herr das segnen.